Wenn ihr heute aus der Predigt hinauskennt, sucht er wahrscheinlich, oh, heute hat er wieder bei Adam und Eva angefangen. Ich drehe heute ein paar Runden, bevor ich zum Predigtext komme. Und tatsächlich fange ich bei Adam und Eva, nein, ich fange nicht an, aber sie kommen immerhin drin vor. Gleich als Vorwarnung, der Predigtext wird ungefähr in der Mitte verlesen. Also der erste Teil vor dem Predigtext dauert ungefähr die Hälfte der Predigt und nach dem Predigtext machen wir noch einmal die Hälfte. Also nicht, dass ihr denkt, dann kommen noch 5 Punkte, sondern es geht dann vielleicht ein wenig schneller hinaus. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Alten Testament kein Mensch Gott sucht oder fast kein Mensch Gott sucht? So nach dem Motto, dass die Frau zu ihrer Freundin sagt, also irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Ich fühle mich ohne Gott, ich fühle mich wie ein halber Mensch. Oder dass der Mo zu seinem Freund sagt, Mensch, jetzt habe ich meine Tochter dem Moloch geweiht, aber der bringt es auch nicht irgendwie. Das ist alles nicht, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht sollten wir uns einmal den Gott Jahwe angucken. Diese Geschichte gibt es im Alten Testament irgendwie so gut wie nicht. Die rennen immer alle nur weg. Wenn sie den Namen Jahwe hören, rennen sie weg, suchen sich einen anderen Gott oder suchen sich die Einsamkeit, aber suchen nicht Gott. Als Adam und Eva, da kommen sie, als Adam und Eva nach dem Sündenfall gemerkt haben, Mensch, wir haben was Dummes gemacht, was haben sie gemacht? Sie sind weggerannt, sie haben sich in den Busch versteckt, weg von dem Gott, sie haben ihn nicht mehr sehen wollen. Und der Kain als guter Sohn, was möchte er, als er den Abel erschlagen hat? Er rennt weg ins Land Not. In der Zeit vom Noah und in der Zeit vom Turmbau zu Babel ist das nicht anders. Man kennt fast schon Suche. Man kennt der Zeit die Überschrift geben, na jetzt rennen es halt alle weg vor dem Gott. Nicht anders die Israeliten in der Wüste in den 40 Jahren. Sie lassen ihren Gott, Jahwe, einen guten Mausanne, und suchen sich andere Götter. Kaum, dass der Mose aber doch weg ist. Und der Mose, der hat es in den 40 Jahren in der Wüste wirklich nicht leicht. Der fühlt sich wahrscheinlich wie so ein Tellerjongleur. Der versucht, den Sklaven, auch Jahwe, auch den Gott, wach zu halten. Und wenn der hinter beim letzten Teller ist, merkt er schon, wie der erste Teller runterfällt und Israel abfällt und sich andere Götter sucht. Und kaum sind sie im Land, kaum haben sie das Land eingenommen zur Zeit Josua, zur Zeit der Richter, verlassen sie Gott und suchen andere Götter. Und in der Königszeit wird es nicht besser, sondern eher schlimmer. Also irgendwie ist das Alte Testament die Geschichte oder How-to wegrennen vor Gott. Alle rennen sie immer weg. Alle halten die Gesetze und Ordnungen von unserem Gott für eine große Last. Sie denken, andere Götter machen das besser, gehen wir lieber da noch. Und man kennt sich schon fragen, warum ist das so? Weil eigentlich verspricht doch jeder Gott dasselbe. Am besten du kommst zu mir, am besten du opferst mir. Und du glaubst an mich, und dann gebe ich dir Macht, ich gebe dir Frauen, ich gebe dir Reichtum. Und mit jedem neuen Gott erkenne sie doch wieder, dass es das nicht ist. Das ist Bullshit. Und trotzdem nudeln die Menschen einen Gott nach dem anderen durch und suchen dort ihr Glück, anstatt zu Jahwe zurückzukommen, zu unserem Gott. Vielleicht liegt es irgendwie auch dem Liebesgebot. Du sollst Gott und deinen Nächsten lieben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine schreckliche Vorstellung, dass es die wenigsten ernsthaft ausprobieren. Und im Alten Testament gibt es nur ganz wenige, die nicht wegrennen. Die suchen auch mit dem Gott will ich lieber nichts zu tun haben, die bleiben und die Kontakt mit dem Gott suchen. Es ist Noah, Abraham, Josef, Mose, David und noch ein paar andere. Die rennen nicht weg, die bleiben. Und am Anfang ist gar nicht so richtig klar, warum bleiben sie denn? Warum nimmt Gott sie auch auf? Warum entwickelt sich da eine Beziehung zwischen denen? Weil man denkt sich ja vielleicht, na das, also vielleicht waren das besonders liebenswürdige Menschen, wo Gott dann sagt, ja, mit denen habe ich gerne Kontakt, mit denen bin ich gerne zusammen. Wahrscheinlich sind es moralisch einfach besonders ausständige Leute. Aber es war halt nicht so. Der Josef war seinen Brüdern gegenüber, ja, ein Kotzbrocken. Er war überheblich. Abraham hat gelogen wie druckt, wenn es darauf angekommen ist. Mose und David waren Mörder. Und die Menschen, die hätte aufschreiben können, was der Noah falsch gemacht hat, die sind alle ertrunken. Warum sind es also genau die Menschen? Genau die Menschen, die zu Gott zurückgegangen sind oder zu Gott gekommen sind und nicht weggerannt. Warum sind die geblieben? Was haben die, was andere nicht haben? Und der Paulus sagt uns, stell dir die Frage erst gar nicht. Lass es. Du wirst nämlich kein Muster, du wirst keine Antwort finden. Die einzige Antwort, die du kriegst, ist, es ist Gottes freie Wahl. Der hat sich entschieden, Abraham zu lieben und alle anderen nicht. Es ist Gottes freie Wahl und für dich gibt es keine Begründung. Es gibt keine Erklärung. Gott hat sich gesehen und hat sich gedacht, genau den Menschen will ich, genau den Menschen liebe ich, in den habe ich mich verliebt. Und deswegen, obwohl das Alte Testament uns die Menschen als Wegrenner beschreibe, ist es doch eigentlich ein Buch, das uns beschreibt, wie Gott uns sucht, uns Menschen, die mir eigentlich am liebsten wegrennen werden. Und es sind am Ende nicht nur einzelne Menschen, die Gott sucht, sondern am Ende ist es ein ganzes Volk. Am Ende sind es ein paar hunderttausend Leute in Ägypten, wo Gott sagt, in das Volk habe ich mich echt verliebt. Und er sagt zum Beispiel in Hosea, als Israel jung war, habe ich ihn lieb und rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Oder in 5. Mose, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Und in Jeremia, ich habe dich je und je geliebt. Und Gott verspricht dem Volk in Ägypten, ich nehme euch unter meine Fittiche, ich befreie euch, ich schenke euch ein Land, ich schenke euch sichere Grenze, ich schenke euch Frieden, Shalom. Und ich habe nur zwei Bedingungen. Und die zwei Bedingungen habt ihr vorhin schon mal gehört. Jesus fasst sie zusammen in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und so weiter und so fort. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die zwei Bedingungen hat Gott seinem Volk gestellt und hat gesagt, und dann bleiben wir für immer zusammen. Versprochen. Damals hat man wahrscheinlich nicht Deal gesagt, sondern wir machen Bund, wir verbünden uns. Israel schlecht, nimmt die Hand Gottes und verbündet sich mit ihm. Und wir kennen die Geschichte, sie scheitern schon nach 40 durch. Mose ist auf dem Berg und ist irgendwie gerade nicht vorhanden und schon suchen sie sich einen anderen Gott. Noch nicht einmal zwei Monate. Und jeder vernünftige Mensch, der jetzt so, also lieber Herr, das gucken wir uns jetzt noch zwei, dreimal an, aber dann ist, denke ich, Schluss mit dem Volk. Dann schick's am besten in die Wüste und vergess es, weil die kann man nicht brauchen. Und das ist das große und das größte Rätsel unserer Religion und der jüdischen Religion, dass das Gott nicht möchte. Jahrhunderte und Jahrtausende rennt er seine Leid noch, die vor ihm wegrennen. Er versucht dem Volk immer wieder die Hände zu reichen. Er versucht es immer wieder neu. Er sagt, komm, wir versuchen es nochmal miteinander. Und er wird jedes einzelne Mal wieder enttäuscht. Und das hunderte Mal, tausende Mal, jeder rennt wieder weg und enttäuscht Gott. Und warum Mächt Gottes kommt er sich vor. Warum macht er den Fehler jedes Mal wieder? Er geht einem Menschen nach, reicht ihnen die Hände und wird enttäuscht. Einstein, wo ja selber ein Jude, hat Gott kennt und hat den schlauen Spruch gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet. Und vielleicht hat er dort dabei auch seinen eigenen Gott denkt, der in der Wüste und im ganzen Alten Testament seine Menschen nachläuft und jedes Mal wieder enttäuscht wird. Wahnsinn, sagt Albert Einstein, ist es, wenn man immer dasselbe macht und eigentlich was anderes erwartet. Und Jeremia bringt es auf den Punkt, das Problem, in Anführungszeichen. In Jeremia 31, Vers 20, ich lese aus der Hoffnung für alle, Ephraim, und er meint auch mit Israel, ist mein geliebter Sohn, mein Lieblingskind. Und immer wenn ich Strafe androhe, muss ich doch in Liebe an ihn denken. Es bricht mir das Herz und ich muss Erbarmen mit ihm haben. Es ist also Gottes Liebe, die unbegründbare Liebe, worum sich die Geschichte immer und immer und immer wiederholt. Und genau in dem Zusammenhang steht unser Predigttext. In Jeremia 31, die Verse 31 bis 35. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Ich glaube, es waren nur bis 34. Gell? Das Lieblingskind, sagt Gott, das problematische Lieblingskind, das kein einziges Mal in der Lage war, seinem Vater gehorsam zu sein. Das Lieblingskind, das kein einziges Jahr zubracht hat, ohne Skandal. Das Lieblingskind, das in der ganzen Gegend bekannt war, dafür, dass es ja, den Eltern nur auf der Tasche liegt und in Haus und Hof nichts zustande kriegt. Das Lieblingskind, der sich ein Dreck um die Regeln und Ordnungen schert in seinem eigenen Haus. Das Lieblingskind, das den alten Vertrag, den Gott mit ihm geschlossen hat, den Bund nicht hat halten können. Der Kotzbrocke, der kriegt jetzt einen neuen Vertrag mit besseren Konditionen. Ein neuer Bund. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Und nur zur Erinnerung, der alte Bund lautet, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du das nicht merkst, wird es ungemütlich. Den hat er nicht halten können. Und jetzt also ein neuer Bund. Und die Regeln in dem neuen Bund sind nicht verschärft. Weil, das hat man ja so erkennen. Nach Jahrhunderte, Jahrtausende Erfahrung, hätte ich doch einen neuen Bund gemacht und die Regeln verschärft, hätte gesagt, also so machen wir nicht weiter, Lieblingskind, sondern da müssen wir schon ein bisschen Gas geben, damit es besser wird. Und da müssen wir Ausstiegsklauseln neu formulieren in den Vertrag. Wir müssen Sonderkündigungsrechte neu formulieren in den Vertrag. Na, im Gleichetal, er kriegt ein Premium, das Lieblingskind kriegt ein Premium-Vertrag, nachdem sich jeder die Finger leckt. Ein Vertrag ohne versteckte Risiken, ohne Kleingedrucktes, nur Vorteile. Man bläst ihm quasi sein Glück irgendwo rein. Obwohl es ihm bisher vollkommen egal war, um was sein Vater ihn gebeten hat. Und konkret verspricht Gott seinem Lieblingssohn: Ich werde meine Regeln direkt in dein Herz legen und in deinen Sinn und in dein Innerstes schreiben. Und das Innerste und das Herz, das war in Israel anders als bei uns, nicht das Gefühl, sondern das war der Wille und der Verstand. Also da, wo wir heutzutage suchen, im Kopf. Gott schreibt sein Gesetz in den Verstand und in den Wille von seinem Lieblingssohn. Und Gott sagt mehr oder weniger: Ich überschreibe mit meiner Regel und mit meiner Ordnung dein Wille. Wie so eine alte Diskette, schiebt man in den Computer, Format C, und dann ist das alles überschrieben. Mit meiner Regel und mit meiner Ordnung. Und da, wo bisher dein Wille steht, steht jetzt mein Wille. Mir ist das Bändle in den Sinn gekommen, das vor ein paar Jahren alle drauf haben. What would Jesus say? Da, wo früher mein Wille gestanden ist, steht jetzt: What would God say? Oder du. Was tät Gott machen jetzt in dem Moment? Steht da plötzlich. Was tät Gott sich denn wünschen? Das ist plötzlich in meinem Sinn und in meinem Verstand und in meinem Wille. Da, wo es bisher Egoismus gegeben hat, fragt sich jetzt der Mensch: Was ist wohl gut für die anderen und für Gott? Das will ich gerne machen. Oder wenn dir dein Verstand früher gesagt hat: Ich bin halt behämmert. Und mach das, was Gott sagt, dann steht er jetzt: Ich glaube, gescheiter wäre es, ich würde das machen, was Gott sagt. Das ist, glaube ich, besser für mich, dass ich seine Regeln einhalte. Und Gott selber wird dafür sorgen, dass mir das donne. Und der Bund, so sagt zumindest Jesaja in einem anderen Kapitel, der Bund, der wird ewig gelten. Da gibt es keine Probezeit, wo man sagt: Jetzt probieren wir es mal 2 Wochen, dann sehen wir weiter. Sondern das ist ein Bund, der wird ewig gelten. Und Gott möchte es, wie er es immer möchte. Er geht all in. Für jeden, der von euch schon mal Poker gespielt hat oder zumindest mal einen Mafia-Film gesehen hat, das ist der Zeitpunkt, wo man alles Geld nimmt, was so vor einem steht, und es in die Mitte vom Tisch schiebt. So möchte Gott mit dem Verdruch. All in, alles, was er hat, geht da auf den Tisch und geht in den Verdruch. Er setzt alles auf eine Karte und er hat wie immer keinen Plan B. Der neue Bund. Was muss das für eine Welt sein, in der jeder das möchte, was Gott will? Und es auch tatsächlich tut. Nicht zwungen, nicht unter Androhung von Strafe, so wie es im alten Bund war, sondern freiwillig. Weil die Kinder Gottes das Gute in Gottes Gesetz sehen und erkennen und nichts lieber tun, als das umzusetzen. Und ich will noch einmal dazu suchen. Es geht um die guten Regeln Gottes. Weil die Pharisäer in den letzten 2.000-3.000 Jahren haben aus manchem guten Gesetz Gottes was Schlimmes gemacht. Es geht also nicht darum, was die Pharisäer aus Gottes Gesetz gemacht haben, sondern es geht um Gottes gutes Gesetz selber. Um ein Gesetz, das Gott ehrt und in dem klar wird, dass Gott die Menschen liebt. Und wie haben wohl die Israeliten, als die in Babylon am Wasser gekocht sind, was haben die wohl denkt, als sie die Worte vom Jeremia gehört haben, von dem neuen Bund? Jeremia hat vermutlich ein Buch geschrieben und das ist dann nach Babylon verschickt worden. Was haben die wohl denkt? Oh, das wäre schon cool. Das wäre schon cool, wenn es die neue Welt schon gäbe. Das wäre wieder Himmel auf Erden, wenn plötzlich alle das machen, was Gott für gut hält. Aber wahrscheinlich ist es ihnen gegangen nach ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten, dass sie gesagt haben: Naja, also bis heute ist er nicht gekommen, wer weiß, ob das überhaupt jemals kommt, der neue Bund. Ob das nicht so ein Traum oder so ein Hirngespinst vom Jeremia war, weiß man nicht so genau. Vielleicht ist es eher eine Illusion. Und wie sehr wünschen wir uns heute, dass der neue Bund endlich Wirklichkeit wird. dass Menschen das machen, was ihnen Gott befohlen hat. Nicht gezwungen, nicht weil Gott Strafe androht, sondern freiwillig, weil man merkt, dass es gute Gebote sind und gute Ordnungen und gute Regeln sind. Wie wäre das, wenn ich jedem, der mehr Hilfe braucht, tatsächlich zur Seite stehen würde? Wie wäre es, wenn keiner von uns auch dem Menschen vorbeiläuft, der unter die Räuber gefallen ist und blutend in der Hecke liegt? Wie wäre es, wenn keiner von uns auch dem Menschen vorbeilaufen würde, sondern so hätte, hey, dem müssen wir helfen? Wie wäre es, wenn ich Beistand, Trost und Ermutigung kriege von euch, immer dann, wenn ich sie brauche? Oder ihr von mir, wenn ihr sie braucht? Und wie wäre es, wenn jeder von uns fragen würde, what would God, what would Jesus do? Was wünscht sich Gott? Und das dann aber auch tatsächlich machen. Was wäre das für eine Welt? Haben sich das die Jünger vorgestellt, als sie am Gräerdunnerstoch mit Jesus am Tisch gekocht sind und er den großen Kelch genommen hat? Und ihnen den Kelch gegeben hat und gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ist deine Jünger in dem Moment klar geworden, was da Jesus gesagt hat? Haben sie das realisiert, was da gerade im Moment vor ihrer Nase passiert? Jesus sagt, die neue Zeit, der neue Bund, das, was Jeremia versprochen hat, das, was sich alle wünschen, das beginnt nicht in 1000 Jahren, das beginnt nicht in 100 Jahren, das beginnt jetzt. Und ich stelle mir so naiv vor, dass die Jünger den Kelch genommen haben und voller Andacht aus dem Kelch getrunken haben und das erste Mal geschmeckt und gespürt haben, wie freundlich der Herr ist. Und dass sie ihre Arche zum Himmel gehoben haben und Gott gedankt habe dafür, dass der neue Bund jetzt endlich aufgebrochen ist. Und wahrscheinlich habe sie sich schon innerlich vorgestellt, wie Gott jetzt den Stift nimmt und in ihr Herz und in ihren Sinn das Gebot und das Gesetz schreibt. Aber den rosaroten Traum lässt Lukas platzen. Weil was war deine Jünger denn wichtig in dem Moment, als Jesus gesagt hat, das ist der neue Bund. Lukas 16 wird gestritten drüber, wer wohl der Größte im Himmelreich war. Und da denkt man sich, ich glaube, sie haben es nicht verstanden. Das war vor 2000 Jahren. Und wir fragen uns vielleicht heute, neuer Himmel auf Erden, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Weil als ich das letzte Mal Probleme gehabt habe, ist näher mal gekommen und so weiter und so fort. Und wenn man in sein eigenes Leben guckt, stellt man vielleicht auch fest, wie der Paulus ja schon gesagt hat, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das mache ich. Aber das ist halt auch nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dort wo du bist, ist die Welt ein besserer Ort. Dort, wo du bist, erleben Menschen, dass Gott sie liebt. Dort, wo du bist, ist das Reich Gottes. Und dort, wo du bist, ist mehr Gerechtigkeit und ist mehr Friede als sonst wo. Und dort, wo du bist, da ist der neue Bund. Nicht, weil du ein besserer Mensch geworden bist, so aus dem Nix, sondern weil Gott sein Gesetz in dein Herz geschrieben hat. Und das kann man nicht wegdiskutieren, auch wenn wir uns alle mehr und größer und höher und so weiter vorstellen und wenn wir in unser Leben gucken. Man kann nicht das wegdiskutieren, dass Gott das bereits gemacht hat. Und wir müssen hören, was uns der Paulus sagt in Galater 2,22, nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Oder noch deutlicher, Johannes 15, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Punkt. Da steht nicht, er muss viel Frucht bringen, sondern er bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Als nämlich Gott den neuen Bund verheißen hat, in Jeremia 31, da hat ein Mensch vor sich Gott wie du und ich. Die haben nicht den ganzen Tag gelobt und gepreist. Er hat auch Menschen gedacht, wo der Glaube und Gott nicht die erste Prio ist. Er hat nicht auch die Menschen gedacht mit dem What would Jesus do Armbändle. Er hat auch Menschen gedacht, die ständig vor ihm wegrennt sind. Denn er alles wichtiger war als er, als sein Gebot. Und trotzdem sagt er, Israel ist mein geliebter Sohn, ist mein Lieblingskind und mir zerreißt das Herz, wenn ich auch Israel denke. Und man kann Gottes Liebe zu seinem Volk nicht erklären. Seine Liebe zu seinem Volk und zu uns ist nicht davon abhängig, ob wir gute oder schlechte Menschen sind und wie toll wir seine Gebote umsetzen. Man kann Gottes Liebe immer nur als Geschenk aufnehmen. Und deswegen glaube und hoffe mir, dass Gott sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Und wenn das nämlich nicht so wäre, dann wäre ich nie wieder im Leben da vorne stehen und eine Predigt halten. Und deswegen möchte ich uns am Schluss noch ein Wort von Jesus für uns vorlesen aus Johannes 15, ein paar Verse weiter, wie der Vers, den ich vorhin schon gelesen habe, wo nämlich steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Mir bete. Und ich möchte sprechen mit Worten aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig zu allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.